Der Herr Mann hat wieder in seinem Kontrollzwang, möchte er wieder einen schön geskripteten Cold Opener haben. Den sollst du kriegen.
Als ob wir Moment. Als ob wir jemals was geskriptet hätten für das Cold Open. Das ist immer dein komisches Gebrabbel, was ich versuche hinterher zu sortieren.
Ich will mal, mein komisches Gebrabbel ist geskriptet. Du merkst es nur nicht.
Ach so, wer hat denn das geschrieben? Welcher Irre.
Die KI.
Let's go. Hier ist er wieder, euer Lieblings-Satire-Podcast, Grundlos Gute Laune. Wir sind ja so eine Art True-Crime-Podcast für verbale Verbrechen, wie ich immer wieder erzähle. Und wir möchten deswegen mit etwas Schönem Verbalen anfangen. Eduard Mörike. Eduard Mörike schrieb dereinst: Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte, was im Zeitalter blauer Faschos im Parlament natürlich komische Assoziationen weckt. Gut, da kann der Mörike nichts für. Und so schließt der Mörike dann auch sein Gedicht mit: Horch von fern ein leiser Harfenton, Frühling, ja du bist's, dich hab ich vernommen. Und ich würde es dem Anlass entsprechend so formulieren: Horch von fern ein schweres Atmen, Philipp, ja du bist's, dich hab ich vernommen. Mir gegenüber der redseligste Allergiker der Welt, Philipp Simon.
Ich habe auch noch ein Gedicht von Mörike.
Ja?
Wenn der Frühling nicht mehr kann, dann liegt's an Tobi Mann.
Oh, das ist meine Ansage. Ja, komm, dann klatscht mal.
Nee. Reim ist auch nicht meine Stärke.
Doch,
ich frage mich manchmal, was überhaupt meine Stärke ist. Ich habe heute einfach wahnsinnige Selbstzweifel. Ich sage dir, ich habe wahnsinnige Selbstzweifel und das liegt einfach daran, dass ich heute eine Stunde lang auf YouTube Peter Hane geguckt habe.
Who the fuck is Peter Hane? Laut Wikipedia ist er Sohn eines Mindener Drogisten, ein deutscher Fernsehmoderator und Autor, unter anderem für Achse des Guten und Tischis Einblick.
Dann lass uns da doch mal drüber reden.
Ping-Pong.
Das ist ja so ein Klassiker in so Vorstellungsgesprächen. Was sind Ihre Stärken, was sind Ihre Schwächen? Du würdest jetzt als eine deiner Schwächen anführen, dass du manchmal bei Peter Hane ins Rabbit Hole fällst und da zig Videos anschaust. Ist das eine Schwäche von dir?
Nee.
Nein.
Das war doch eben gerade so, noch. Ist das eine Schwäche? Ich gucke.
Das ist also einfach mein Schicksal.
Nein, aber es ist keine Schwäche oder Stärke, sondern es ist mein Schicksal. Ich klick mich halt durch YouTube durch auf der. Sag mal, hast du da eine grundlos gute Laune Tasse?
Ja.
Sag mal, du hast also jetzt gibt's schon Merch, von dem ich nichts weiß. Entschuldigung, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, Tobias Mann.
Habe ich ganz billig im Druckladen machen lassen. Und soll ich dir was sagen? Ich habe für dich auch eine. Die hatte ich sogar bei unserem Fotoshooting, was wir gemacht haben, dabei und habe vergessen, dir zu geben. Das hätten wir beide eine.
Wahrscheinlich lebst du inzwischen von unserem Merch.
Nein, das ist wirklich das sind Unikate, die zwei Stück, die ich habe machen lassen. Das gibt's noch nicht. Weil du hast dich doch beklagt, als ich diese Christoph Sieber-Tasse, weißt du, unsere Abschlusstasse von Mann Sieber, habe ich hier gehabt und da hast du dich gemobbt gefühlt. Und ich möchte doch meinem Gegenüber, gerade vor allem dir, ein gutes Gefühl geben. Deswegen hier diese assoziationsreiche, grundlos gute Laune. Das jetzt ist auch wieder nicht recht.
Nee, aber was mich jetzt schon in diesem Gespräch wieder beruhigt, ist, dass du sagst, meinem Gegenüber. Du sagst nicht mein Kollege, mein Kumpel, mein Freund, sondern meinem Gegenüber. Ich bin halt für dich auch so eine tote Sache, die irgendwo in Köln sitzt und dir irgendwie den Nachmittag versaut. Das ist die Herangehensweise. Hast deinen eigenen Merch gemacht. Dann kann ich ja froh sein, dass ich beim Fotoshooting überhaupt noch teilnehmen durfte.
Ja, du hättest auch die KI machen können. Nein, mein Freund, mein lieber Freund Philipp, für dich habe ich auch eine Tasse, die kriegst du beim nächsten Mal. Dann posten wir mal. Aber hier, jetzt lenk mal nicht ab.
Ja.
Wir waren bei Peter Hane und du hältst es für eine Stärke, dass du in sein Oeuvre immer tief einsteigst.
Nein, weder Stärke noch Schwäche, sondern es passiert einfach. Ich habe heute in Vorbereitung für unsere Podcast-Sendung wieder relativ viel Clips geguckt.
Okay.
Und dann bin ich irgendwie bei der Weltwoche gelandet.
Oh Gott, ist das das vom Köppel?
Ja, genau, da ist der Klöppel auch. Nee, das ist Neue Zürcher, ne? Neue Zürcher.
Nee, der Köppel ist da, oder?
Ja, keine Ahnung. Wurscht. Ja. Also auf jeden Fall bin ich da irgendwie gelandet und die hatten Interviews. Da gab's Interviews mit Peter Hane, Roger Klöppel, den Ganser, wie heißt der nochmal?
Daniele Ganser.
Daniele Ganser. Ach so, und hier mein Lieblingsfreund, Harald Kujat. Generaloberstürmer AD
Kujas. Unvergessen.
Ja.
Ein Klassiker so. Hier bei Grundlos Gute Laune.
Jetzt rede ich mal. Augenblick.
Die haben sich über den Untergang der Welt unterhalten. Also, ne, wie alle jetzt betrogen werden und wie schrecklich das alles ist. Und was mich da so fasziniert hat, und dann habe ich mir den Ausschnitt mit Peter Hane angeguckt und da hat mich irgendwie so fasziniert. Peter Hane hat so eine total positive Art und Weise, das Ende der Welt zu beschreiben.
Okay.
Also man kriegt richtig Lust darauf, dass bald vorbei ist.
Also wenn schon Apokalypse, dann mit Peter Hane.
Ja, und dann habe ich nochmal Peter Hane gegoogelt und dann habe ich, das werden wir nächste Woche oder übernächste Woche, werden wir es auf jeden Fall machen, dann habe ich ein anderes Interview mit ihm gefunden und das war nun wirklich ganz toll, weil da haben sich zwei wirklich so dermaßen positiv, wirklich positiv in die Endzeit gequatscht, dass ich auch kurz davor war, hier zu Hause den Stecker zu ziehen.
Auch Hane.
Auch Hane und der andere Kollege hieß Reinhard, der ihn interviewt hat. Es ging darum, dass die großen Konzerne jetzt alles aufkaufen und keiner und die unsere Freiheit wegkommt und ganz wichtig, die großen Konzerne kaufen jetzt die ganzen Tierarztpraxen und dann werden irgendwann die ganzen Bäckereien gekauft und dann müssen wir alle flüchten. Und der Peter Hane hat aber total positiv beschrieben, er hat einen Plan, ne, aber den sagt er natürlich nicht öffentlich. Und hat natürlich sehr gut auf sein Buch hingewiesen. Und der Reinhard...
Wie heißt das Buch aktuell?
Oh, das weiß ich nicht. Sowas vergesse ich immer
sofort. Warte mal, ich schau nach. Hane hat immer die besten Buchtitel.
Ja, ich glaube irgendwas
Und zwar... Achtung, ist das euer Ernst?
Richtig.
Aufstand gegen Idiotie und Ideologie.
Richtig.
Seid ihr noch ganz bei Trost und das Maß ist voll.
Richtig.
Ist das euer Ernst da? Und das nächste Buch heißt wahrscheinlich, ja leck mich fett.
Ja, leck mich fett, dauert doch länger, als ich dachte. Endzeitstimmung in Deutschland. Ja, und Peter Hahn hat auch ganz begeistert in dem Interview erzählt, dass die Leute ihm gerade quasi die Bude einrennen. Er war in irgendeinem Dorf im Schwarzwald und das Dorf hat nur 1200 Einwohner.
Aber 3000 waren da.
Ja, und 2000 waren da. Genau das. Und er sagt, es waren mehr Leute da, als in dem Dorf wohnen. Und das ist einfach, da muss man sagen, der Mann... Der weiß einfach, wie es geht. So, wie kamen wir drauf? Ach so, apropos Live-Termine. Das war die Überleitung, die ich haben wollte. Auch wir zwei Endzeit-Kandidaten gehen ja endlich auf Live-Tournee. Was mich wahnsinnig freut.
Moment, Philipp,
darf
ich unterbrechen? Vielleicht sollten wir den Peter Hane mitnehmen.
Nein.
Weißt du, warum? Dann haben wir nämlich, wenn wir in einem Ort spielen, wo 20.000 wohnen, haben wir 40.000 Gäste.
Ja gut, das ist ein Argument.
Oder? Lass uns den doch mal anfragen. Weißt du, was er aber dann vielleicht sagt? Ist das euer Ernst? Das Maß ist voll.
Also, wir gehen auf Live-Tournee. Und ihr könnt uns sehen am Freitag, dem 20.06.2025 in Dortmund bei Ruhrhochdeutsch.
Am Donnerstag, den 16.10.2025 in Köln im Elzhof.
Und am Donnerstag, dem 11.12.2025 in Mainz im Frankfurter Hof. Und die Tickets gibt es ab sofort überall da, wo man Tickets kaufen kann. Oder wer ganz schlau ist, geht auf die Homepage von Tobias, tobiasmann.de. Und da gibt es einen /Podcast und da findet man auch die Tickets. So, und dann möchte ich mindestens so viele Zuschauer haben wie Peter Hane.
Und ich weiß, jetzt sagen einige, jetzt machen sie schon wieder Werbung für ihre Live-Shows. Ja, weil wir uns so furchtbar freuen, dass wir mit euch zusammen diese Live-Aufzeichnung des Podcasts machen können. Und das ist keine Kommerzialisierung dieses Podcasts, sondern es ist eine Euphorisierung dieses Podcasts.
Also wir machen es kurz. Tobi ist pleite. So, das ist die Situation. Der hat seine ganze Knete für die grundlos gute Laune-Tassen rausgegeben. Da hat er nämlich 4-Euro-Paletten für 26.000 Euro in der Garage stehen.
Genau, und gute mit 2T. Und das ist dann halt scheiße gewesen. Ja, jetzt kann ich die wegschmeißen.
Diese 45.000 Tassen werden wir nicht los, weil unter anderem auch ein Rechtschreibfehler.
Grundlos gute Laune. Und der Karl Theodor zu Guttenberg will sie einfach nicht nehmen, die Tassen. Grundlos gute Laune. Wäre ein guter Slogan, wenn der nochmal irgendwie groß durchstartet politisch.
Also, wir waren bei der Privatinsolvenz von unserem stolzen FDP-Mitglied Tobias Mann stehen geblieben. Mein Gott, das grenzt heute wirklich an Mobbing, was ich hier mache. Ich muss mich mal echt entschuldigen. Ich möchte es gar nicht.
Du weißt, dass man sich nicht entschuldigen kann. Du kannst mich nur um Entschuldigung bitten, mein Freund.
Ja, ich bitte dich um Entschuldigung, weil ich glaube, das liegt daran, ich bin heute, glaube ich, wie so ein junger Hund. Ich habe mich jetzt einfach 2 Wochen aufs Herrchen gefreut. Ich habe Herrchen jetzt einfach 2 Wochen vermisst, die Zeit mit dir vermisst und jetzt bist du da und jetzt weiß ich nicht, soll ich mich freuen oder dir in die Wade beißen? Das ist gerade meine innere Emotion.
Ohne jetzt zu gemein zu werden, aber junger Hund, lieber Philipp. Also du bist maximal so noch ein relativ rüstiger Golden Retriever, der sich jetzt mit dem Hüftschaden gerade noch mal aus dem Körbchen rausgeschält hat. Ja, also willst du dir einen vom jungen Hund erzählen?
Ich bin ein alter kastrierter Retriever.
Zitatort. Philipp, du musst mich heute für deinen Teil ein bisschen an der Hand nehmen. Ich bin zwar ajour, bin gerade aber nicht so tiefgehend informiert wie sonst, weil ich viel um die Ohren hatte. Du musst mir ein bisschen helfen durch die aktuelle Situation.
Also grundsätzlich ist diese Woche relativ spannend, weil wir natürlich die konstituierende Bundestagssitzung in dieser Woche hatten. Das heißt, ja. Gregor Gysi als Alterspräsident durfte seine erste große Rede halten. Etwas über eine halbe Stunde hat er, glaube ich, gemacht. Aber ich kenne dich, alter Fuchs, weil du sagst ja immer, ja, man muss mich an die Hand nehmen. Aber eigentlich hast du schon wieder das ganze Internet leer geguckt. Erzähl mir doch mal, was der Gysi erzählt hat.
Ich habe es ja nicht ganz gehört. Wir haben ja die Aufzeichnung begonnen, dann musste ich abbrechen. Ja, also der Gysi hat erstmal, ja, musste er ja quasi diesen Antrag der AfD durchmoderieren, die sich ja dagegen gewandt haben, dass der Gysi überhaupt das machen soll. Weil ja das geändert worden ist vor einigen Jahren, dass nicht mehr der Älteste, also der in Jahren Älteste, der da hockt, das macht, sondern der Dienstälteste, also der am längsten diesem Parlament angehört. Und das war dann jetzt der Gysi. Und so wie ich es mitbekommen habe, hat Gysi am Anfang so ein bisschen, ja, versucht zu vermitteln zwischen verschiedenen Standpunkten, zwischen verschiedenem Blick auf den Frieden, vor allem jetzt was die Ukraine angeht. Er sagte, die einen, die auf die Diplomatie setzen, die dürfe man nicht unbedingt immer als Putin-Knechte bezeichnen. Die anderen, die glauben, dass es nur mit einer Aufrüstung geht, gegen Putin aufzustehen, die dürfe man nicht als Kriegstreiber bezeichnen. Also er hat seine Themen angesprochen, aber hat versucht, zwischen den verschiedenen Positionen zu vermitteln. Und mir ist stilistisch aufgefallen, Gysi ist ja sonst ein total starker Redner. Hier war er sehr, sehr an seinem Skript, hat sich ganz oft versprochen und war für mich nicht auf dem Punkt. Der ist ja dann am besten, wenn er so ein grobes Redekonzept hat und dann eigentlich frei Schnauze wegerzählt. Und irgendwie hat er diese Rede wohl für so wichtig gehalten, dass er die sehr, sehr abgelesen hat. Und das war dem nicht zuträglich, oder wie fandst du das?
Ich finde, für jemanden, der nicht viel von dieser Rede mitgekriegt hat, hast du das schon super auf den Punkt gebracht. Ja, also ich hätte es ein bisschen kompakter formuliert. Ich hätte gesagt, die Rede war einfach tröd langweilig. Es war strunzen langweilige, selbstgerechte Gysi-Gequatsche. Der dann plötzlich einen macht auf, ich muss jetzt die Linken, und dann hat er ja auch die Linken immer zuerst genannt, dass die auch mal auf sich gucken müssen und was ändern müssen, aber die anderen müssen auch gucken und die müssen gucken und die anderen, es war einfach, ich bin überhaupt kein Fan von Gregor Gysi, weil ich ihn für einen absolut narzisstischen Selbstdarsteller halte.
Wirklich?
Und mir geht das, ja.
Aber sag mal, du kannst schon anerkennen, dass man ihn als unterhaltsam und im Politbetrieb als einen Redner empfindet, dem man ganz gerne zuhört.
Oder ja, ist es für bei deutsche auch nicht Verhältnisse so? Auf jeden Fall. Aber ihr seid ja hier nichts gewohnt. Also ich meine, wer Gregor Gysi für unterhaltsam hält, der hat doch mit seinem Leben abgeschlossen. Der hat das letzte Mal doch Fernsehen geguckt, als Kuhlenkampf noch moderiert hat. Ich bitte dich. Also so, das sind wieder die Sätze des 90-jährigen Tobias Mann. Also der Gysi, der hat da schon ein bisschen was Unterhaltsames. Was ist denn daran unterhaltsam? Ich verstehe übrigens auch nicht, warum der einmal im Jahr mit Harald Schmidt so einen Jahresrückblick macht.
Hat er eine eigene Talkshow?
Nee, die machen doch bei NTV einmal im Jahr, machen Harald Schmidt und Gregor Gysi doch so einen Jahresrückblick.
Das stimmt, aber Gysi hat auch tatsächlich eine Talkshow. Missverstehen Sie mich richtig. Da ist er, glaube ich, in Berlin irgendwo im Admiralspalast, hockt er dann
auch
immer rum und lädt Gäste ein.
Da liest er, da merkt man immer, da hat er immer Gäste sitzen, die er irgendwie überhaupt nicht kennt und sich nie wirklich drauf vorbereitet hat. Und hat immer so Karteikärtchen, wo er dann geflissentlich seine Fragen von abliest. Also ob er jetzt da bei diesem Missverstehen Sie mich richtig irgendwie die Leute ins Koma flötet oder als Alterspräsident irgendwie halbgare Reden vom Zettel abliest. ist, das macht ja keinen Unterschied mehr. Das ist für uns alle einfach nur noch geklaute Lebenszeit.
Also jetzt, also dann oute ich mich jetzt mal, also ich mag den Gysi. Ich bin nicht mit allem einverstanden, was er erzählt, aber es ist jemand, wo ich auch unabhängig davon, ob ich seiner Meinung bin oder nicht, wo ich sage, der Mann, dem höre ich gern zu, der ist unterhaltsam und mit der unterhaltsamsten im Politikbetrieb. Du wieder, weißt du, dass du mit so einem Hot-Take jetzt hier einsteigst, aber ich sagte ja auch ganz explizit im Politbetrieb. Also am Ende des Tages finde ich natürlich, was weiß ich, Metallica unterhaltsamer als Gregor Gysi, aber jetzt im Politbetrieb, nenn mir mal jemanden, den du unterhaltsamer findest als Gregor Gysi. Im Politbetrieb, jetzt bin ich gespannt.
Markus Söder, Alexander Dobrindt, Alice Weidel, also, Björn Höcke.
Bitte? Was?
Ja, natürlich.
Also bei Söder gehe ich noch mit, was den Unterhaltungswert angeht. Aber ja. Dobrindt?
Ja, natürlich. Also, Dobrindt erzählt nur Quatsch. Dobrindt erzählt einfach nur noch, da stimmt ja nichts mehr. Da weißt du ja nicht mehr, wo vorn und hinten ist.
Ja, aber jetzt reden wir schon wieder über Inhalt.
Björn Höcke erzählt geschichtsvergessenen Scheiß, dass sich die Birne dreht. Das ist unterhaltsam.
Nein, also ich meine, gerade Dobrindt, der mag Quatsch erzählen, aber es geht ja nicht nur um den Inhalt, es geht ja auch, wie es ist aufbereitet. Da kannst du ja auch Farbe beim Trocknen zugucken.
Das ist übrigens auch sehr lustig, ist es Sarah Wagenknecht.
Ja, die ist echt funny. Das ist wirklich die beste Comedienne, die momentan da rumläuft, ja. Wo ist er eigentlich? Sie war lange nicht gesehen.
Ich glaube, die steht vorm Bundestag und hämmert an die Tür. Ich will hier rein.
Ja.
Die wird's ein bisschen so machen, wie in Russland. Da werden die Stimmen so lange gezählt, bis das Ergebnis passt.
Ja, mal gucken, was da noch bei rauskommt. Wobei ich ja glaube, das ist ja abgeschmettert, ne? Die Neuauszählung.
Ja. Oder aber wir kommen so ein bisschen vom Thema ab. Also,
ich bin schuld, oder was?
Nein, ich weiß, mein Gott, diese Aggressivität heute. Nur weil ich deinem großen sprachlichen, rhetorischen Vorbild Gregor Gysi mal ein bisschen Kritik anheimkommen lasse. Es gibt's doch gar nicht. Wo kommt plötzlich diese Aggressivität her? Das muss an den 26.000 GGL-Tasten liegen, die du da in der Garage stehen hast. So, also konstituierende Bundestagssitzung. Rede von Gregor Gysi. Du hast es, sagen wir mal, sehr höflich zusammengefasst. Ich habe es ein bisschen unfreundlicher formuliert. Es gab aber tatsächlich einen Moment, den ich in dieser Woche doch, ich sag mal so, der hat mir so ein bisschen einen Schauer über den Rücken gejagt. Und ich hatte tatsächlich auch ein bisschen Gänsehaut, aber keine gute Gänsehaut, denn das war die Rede von dem Brandner, von der AfD. Denn die Faschisten sind jetzt im Deutschen Bundestag mit einer Mannschaft, die noch nie so groß war, wie zum heutigen Tage. Und die Rede oder ein Ausschnitt der Rede von Brandner, das geht jetzt ein bisschen länger, da müsst ihr durch, das hören wir uns mal an und danach machen wir Gruppentherapie.
Herr Gysi, meine Damen und Herren, welche Ehre hier vor der größten AfD-Fraktion, die die Welt je gesehen hat, reden zu dürfen und als einer der Ersten in der 21. Wahlperiode hier das Wort ergreifen zu können. Die Fraktion ist übrigens so groß, dass die Bundestagsverwaltung vergessen hat, eine Sitzreihe da hinten einzubauen. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl auf den Klappstühlen da hinten. Das wird zu beheben sein. Meine Damen und Herren, gekommen, um zu bleiben, war bisher unser Anspruch. Wir haben den Anspruch geändert und sagen, wir bleiben, um noch stärker zu werden. Um Deutschland willen braucht es eine starke Alternative für Deutschland. Denn die anderen, Sie alle anderen, Sie können und Sie wollen es nicht. Vor der Bundestagswahl stand Deutschland am Abgrund. Inzwischen ist Deutschland zwei Schritte weiter, dank Ihres Wirkens in den Kartellparteien. Tricksen, täuschen, lügen, betrügen, alles gegen die Bürger draußen, gegen die Opposition hier in diesem Hause. Bis gestern 16.24 Uhr bestand die Möglichkeit, dass die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags unsere gemeinsame Geschäftsordnung wird. Um 16.24 Uhr hat dann die CDU das Angebot zurückgezogen, gemeinsam diesen Antrag einzubringen. Sie sind umgekippt, in letzter Minute mal wieder kapituliert vor den politischen Schrumpfgermanen von Rot-Grün, haben sie ihren Laden eingepackt. Jetzt wird es wieder Ihre Geschäftsordnung und nicht unsere Geschäftsordnung, weil Sie die wieder untereinander ausmauscheln werden und auskugeln werden. Und was diese Reform angeht, Herr Frey oder Herr Hoffmann, das schwant mir Böses. Sie werden die Opposition weiter unterdrücken. Sie werden die Geschäftsordnung gleich mehrheitlich verabschieden und entgegen der Geschäftsordnung dann gleich wieder keinen Bundestagsvizepräsidenten wählen. Also Sie lügen die Leute hier schon wieder an. Sie beschließen eine Geschäftsordnung und haben jetzt schon wieder vor, ihre eigene Geschäftsordnung zu brechen. Und das ist einfach unsäglich. Das ist erbärmlich. Auf der anderen Seite kommt dann ein abgehalfterter Ministerpräsident, der Thüringen ruiniert hat, von der SED, heute firmieren unter die Linke. Den werden Sie wahrscheinlich durchwinken. Sie haben einen gescheiterten Parteivorsitzenden der Grünen. Den werden Sie wahrscheinlich durchwinken. Aber unseren exzellenten Kandidaten, Gerold Otten, den werden Sie wahrscheinlich wieder aus ideologischen Gründen und einknickend vor der rot-grünen Mischpoke ablehnen. Das ist wirklich widerlich, das ist erbärmlich, was Sie hier abziehen. Das will ich Ihnen sagen.
Aber was hast du denn anders erwartet? Also ich meine, es ist natürlich krass, dass das das Erste war, was man gehört hat. Ja, also ich meine, Gysi hat ja wirklich nur anmoderiert, dass jetzt da ein Austausch stattfindet bezüglich dieses Antrags der AfD. Und da ging es erstmal damit los. Ja, das ist natürlich was natürlich Befremden auslöst. Aber so inhaltlich war das für mich jetzt nicht überraschend.
Ja, das zeigt ja, wie sehr wir uns daran gewöhnt haben, was es ja noch schlimmer macht.
Das stimmt. Also das ist ja, naja gut, aber das ist ja dasselbe Phänomen, was du jetzt auch in den USA im Prinzip siehst. Also man beobachtet ja bei sich selbst, dass man so abstumpft, dass man diesen ganzen Wahnsinn da hört, eigentlich Sachen, die so für sich genommen einen tierisch aufregen müssten, dass man die dann irgendwann so mit so einem Schulterzucken quittiert, weil man sich tatsächlich so dran gewöhnt hat, weil man so überfrachtet wird mit dem ganzen Wahnsinn.
Naja, aber wenn man dazu die Bilder sieht, die haben wir dann ein paar Mal auch auf diesen AfD-Blog
ja, klar, die waren natürlich schon jubelnd.
Der einfach jetzt auch wahnsinnig groß ist, der ist wahnsinnig gewachsen. Und dann siehst du die Rechtsextremisten und Faschisten im Deutschen Bundestag, dann hörst du so eine Rede und dann denkst du dir, falls sich irgendjemand gefragt hat, wie das in den 30ern in Deutschland passiert ist oder passieren konnte, der muss sich nur mal im Jahr 2025 im Deutschen Bundestag umgucken. Das war für mich heute der Anlass, dass ich für mich nochmal so überlegt habe, was bleibt uns eigentlich anderes übrig als ein Verbot dieser Partei? Und die Frage, die sich daran anschließt, wäre, ist es nicht jetzt schon zu spät?
Das wäre der Einwand, den ich jetzt gebracht hätte, ohne dass ich es jetzt wirklich so festhalten möchte, aber ist mein Gefühl, dass eigentlich fast schon der Zug abgefahren ist.
Das wäre jetzt eine ganz schlechte Nachricht für uns alle, Tobi.
Absolut. Also es bleibt erstmal nur der politische Kampf gegen die Faschos. Das wird natürlich schwer genug mit all dem, was so vor uns liegt.
Glaubst du, dass du mit dem politischen Kampf noch weiterkommst?
Ja, wir haben ja nichts anderes. Also zunächst mal ist ja in der Demokratie einfach das Mittel der Wahl, dass man versucht mit Argumenten und ja Standpunkten und einer politischen Debatte versucht im Prinzip solche Tendenzen einzudämmen und denen zu begegnen.
Und was, wenn das nicht mehr funktioniert? Lässt man ein zweites Mal Faschismus zu? Sagt man in Deutschland, okay, 100 Jahre später hat sich das durch Wahlen nochmal in diese Richtung entwickelt. Wir haben zwar alle die Entwicklung gesehen, wir haben die Sprache gehört, wir hatten die ganzen Belege von Höcke, was er alles gesagt hat. Wir hatten das alles, aber wir haben gesagt, nein, wir sind eine liberale Demokratie und solange die gewählt werden, ist es so.
Das sage ich ja gar nicht.
Wir gucken parallel nach Amerika, wo es gerade auch eher zu den Vereinigten Diktaturen von Amerika wird. Wir sehen, was Erdogan mit Oppositionspolitikern in der Türkei macht. Und wir sagen dann, naja, es ist Demokratie, so ist halt.
Nein, das habe ich ja nicht gesagt. Aber zunächst mal geht es ja darum, dass jemand erstmal so ein Verbotsverfahren auf die Schiene bringen müsste. Und da habe ich bisher auch nicht verstanden, warum man nicht zumindest mal sowas intensiver prüft, dann sich alles schon mal juristisch zurechtlegt, einfach auch mal so eine Chancenabwägung macht, weil das ist ja das, was alle befürchten, dass wenn man so ein Verbotsverfahren anstrengt, dass das da nicht durchkommt und am Ende die AfD sogar noch gestärkt aus dieser ganzen Nummer rauskommt. Aber da gibt's ja Mittel und Wege, um das einfach mal vorab zu prüfen. Aber auf der anderen Seite muss natürlich der Politikbetrieb sich jetzt am Riemen reißen und muss schauen, wie man denen halt begegnet, wie man denen den Wind aus den Segeln nimmt, weil Verbot hin oder her, diese Tendenzen gibt's ja in der Bevölkerung und denen musst du dich so oder so politisch stellen. Und ich habe mich gerade am Wochenende mit jemandem unterhalten. Das Schlimme ist ja, dass jetzt letzten Endes man auf diesen Kanzler Merz, so kritisch man ihn jetzt sieht, aber er ist, wenn man es mal ganz drastisch formuliert, die letzte Hoffnung, da jetzt noch eine Regierung an den Start zu bringen, die tatsächlich der AfD Paroli bietet und eben, wie ich schon sagte, den Wind aus den Segeln nimmt. Ob er das schafft, ich bin mir nicht sicher. Aber
glaubst du das wirklich, was du da sagst?
Was denn?
Das, was du gerade gesagt hast, dass Merz die letzte Hoffnung ist, um der AfD den Wind aus den Segeln zu nehmen? Ist das eine echte Überzeugung?
Nee, das ist eine Feststellung. Wenn jetzt diese Regierung Merz es nicht schafft, sich am Riemen zu reißen und in ähnlichem Chaos versinkt, wie es die Ampel getan hat, wem nutzt das denn am Ende des Tages? Doch am meisten der AfD. Das heißt, wenn ein Kanzler Merz muss es jetzt eigentlich schaffen, zumindest wieder für die Menschen spürbar zu machen, dass Politik für sie funktioniert. Ob er der richtige Mann
aber
ist.
Aber entschuldige, aber das klingt für mich gerade wie jemand, der irgendwie beim Chio Award in Aachen auf einem Shetland-Pony in die Manege reinreitet und sagt, ich möchte jetzt gerne beim Hochsprungreiten mitmachen. Das ist doch, das wird nicht funktionieren. Die Frage stellt sich doch gar nicht.
Ja, naja,
also wie soll eine Regierung von CDU und SPD diesen Trend stoppen? Das wird nicht passieren.
Ja, nochmal, ich habe ja nicht gesagt, dass das mein Glaube ist, dass das passieren wird, sondern ich sage nur ganz faktisch, wenn der Merz das jetzt nicht an den Start kriegt, dann...
Aber dann kürzen wir es ab an der Stelle, er wird es nicht an den Start kriegen.
So, und was ist denn deiner Meinung nach die Alternative?
Wir müssen die AfD verbieten.
Aber das löst
doch eine Partei. Es ist eine Partei, die vorhat, die liberale Demokratie in Deutschland so umzubauen, dass sie keine liberale Demokratie mehr ist. Sie ist im besten Fall dann eine Autokratie. Wir sehen das in anderen Ländern. Wir sehen das in Ungarn. Wir sehen den langsamen Umbau in Italien. Wir kriegen es überall mit. Wir sehen es ja die ganze Zeit. Und wir können doch dann nicht ausgerechnet in Deutschland, in dem Land, wo Hitler diese Weltkatastrophe angerichtet hat, können wir doch dann nicht sagen, naja, aber es ist demokratisch gewählt und wir hoffen jetzt auf Merz. Ich kann doch jetzt nicht meine Hoffnung in einen 70 oder ich weiß nicht wie alt er ist, auf jeden Fall in einen alten Privatier setzen, dass der mit einer konservativen Partei, die auch durchzogen ist von irren Spinnern, nochmal die Biege hinkriegt zu einer breiten Mehrheit. Also wir sehen doch auch in allen Ländern, dass die Mehrheiten immer diffiziler wird, dass die Regierungsbildung immer schwerer werden, dass die Parteien quasi auch immer kleiner werden. Jetzt sind die so. Also die Regierungsbildung wird immer schwerer.
Wir sind uns nicht so uneinig, wie du das empfindest. Ich habe ja einfach nur festgehalten, dass es faktisch so ist, wenn man die Sache politisch lösen möchte und nicht über diesen juristischen Weg des Parteiverbots, dann muss jetzt eine Regierung, eine handlungsfähige Regierung da sein, die den Menschen zeigt, dass die Politik der demokratischen Seite funktioniert. So, und auf der anderen Seite gebe ich dir natürlich recht, es ist natürlich wünschenswert, wenn Feinde der Demokratie, die mit demokratischen Mitteln die Demokratie unterwandern wollen, dass die verboten werden, ist natürlich wünschenswert. Nur es sieht ja nicht danach aus. Oder weißt du da mehr als ich?
Nein, nein, ich glaube, wir unterscheiden uns nur, an der Stelle, glaube ich, unterscheiden wir uns nur, weil du eben an diesem demokratischen Prinzip so festhältst, was dich ja auch ehrt und was ja auch ein völlig nachvollziehbarer Standpunkt ist. Nur auch nach dem, was ich da heute gehört und gesehen habe, habe ich diese Hoffnung überhaupt nicht mehr.
Achtung, Achtung, Laune sinkt unter kritisches Niveau.
Ich musste die Notfalltaste drücken jetzt an der Stelle, sonst wird es hier sehr dunkel. Aber ich versuche doch, du kennst mich doch. Ich bin doch ein Mensch, der die Sonne im Herzen trägt und der so den Optimismus einfach nicht aus seinen Gliedern rauskriegt. Nochmal.
Ich habe nicht gesagt, dass ich pessimistisch...
Ja, na doch, ja, schon,
doch,
schon.
Doch, also, ja, stimmt. Entschuldigung. Nein, nein, Entschuldigung.
Du ja, bist ja, ein pessimistischer Retriever.
Nein, ich war pessimistisch mit dem Ausblick auf das, was uns erwartet, wenn wir jetzt nicht reagieren. Optimistisch bin ich, dass ich sage, wir müssen in diesem Land, und wenn wir uns Europa und Amerika drumherum angucken, anfangen, die Rechtsextremen und Faschisten mit allen möglichen legalen Mitteln zu bekämpfen.
Ja, klar.
Und dazu gehört für mich an oberste Stelle ein Parteiverbot der AfD, was aber mit der CDU in diesem Bundestag niemals zu machen sein wird. Und wenn ich dann die Rede von dem Brandner heute gehört habe, wie der über die Parteien spricht, wie die sich aufstellen, weil das Erste, wenn die irgendwann eine Mehrheit haben werden, das Erste, was die machen, ist genau das Gleiche, was Trump in Amerika macht. Die werden sich an all jenen rächen, die im Weg gestanden haben. Und dann wird's dunkel für Kultur in Deutschland, dann wird's dunkel für eine liberale Demokratie in Deutschland. Und ich bin im Jahre 2025 an dem Punkt, dass ich sage, wir können nicht nur noch zuschauen.
Gebe ich dir recht? Sind wir absolut beisammen. Die Frage ist nur,
wer macht's?
Wer macht's? Wie sieht's aus, Philipp?
Ja, wenn ich da die Lösung hätte... Wenn ich da die Lösung hätte, dann wäre ich einen Schritt weiter. Aber das erklärt zumindest, warum ich, sagen wir mal, die Gänsehaut hatte.
Ja. Ja, aber du musst natürlich auch mal eins sagen, wenn wir jetzt mal wieder der konkreten Rede zuwenden. Meine Hoffnung ist ja auch, dass immer mehr Menschen auch so das Prinzip so langsam durchschauen. Weil es ist ja immer das Gleiche. Also auch diese Brandner-Rede jetzt wieder mit diesen ganzen Schlagworten und diesem Instagram- und TikTok-fähigen Gebrabbel, was er da gemacht hat. Von wegen, gestern standen wir noch am Abgrund, heute sind wir zwei Schritte weiter. Ja, und also das ist ja diese, es ist ja wirklich darauf geschrieben, auch diese Rede, dass sie wieder verschnipselt werden kann, Social Media-mäßig ausgeschlachtet werden kann. Ich vermute auch, dass die jetzt schon viral geht. Während wir beide hier sprechen, diese Rede in ihren Auszügen. Und meine Hoffnung ist, dass immer mehr Menschen das durchschauen und dann auch erkennen, dass mehr als das, als diese Krawallmacherei, einfach nicht von dieser Seite kommt. Aber auch das ist vielleicht wieder der naive kleine Optimist in mir. Vielleicht ist der Mensch nicht so.
Aber ich sag's an der Stelle auch ganz ehrlich, wenn ich dich nicht hätte, ja, dann wäre ich auch schon zwei Schritte weiter.
Manöverkritik.
So, und wir haben natürlich auch wieder Feedback bekommen. Und ich möchte, lieber Philipp, damit du es mal hörst, damit du es mal gehört hast, einfach etwas verlesen, was ich auf der Podcast-Plattform von Apple in den Kommentaren zu unserem Podcast gefunden habe. Da schreibt doch ein User namens Mr. Schurman, Tobi for President for FDP. Tobias Mann muss die FDP wieder nach vorne bringen. Wer sonst? Whatever it takes.
Ja.
Es ist unfassbar, dass dieses von dir gesetzte Gerücht, ich sei hier vor, mit und Unterdenker der FDP, dass das sich so fortpflanzt, dass die mittlerweile die Leute das schon in die Kommentare schreiben. Da rege ich mich auf.
Aber mir, ehrlicherweise geht's mir genauso wie dem Kollegen, der auf Apple Podcast den Kommentar hinterlassen hat. Auch ich glaube, dass du die Zukunft der FDP bist. Ich glaube, du könntest da Verantwortung übernehmen. Du würdest dieser Partei auch gut tun. Es wäre nämlich diese, ja.
Das ist vergiftetes Lob Deluxe.
Es wäre diese Lockerheit. Und es wäre auch in dem Liberalen, wäre zumindest so ein Hauch von links auch vorhanden. Und nicht ganz dieses Neoliberale. Ich kann mir das auch gut vorstellen, mein Pseudonym Schurman.
Ja gut, die FDP Mainz folgt mir ja schon. Vielleicht sind das erste Annäherungsversuche von dieser Partei an mich. Ja, man sucht ja allgemein bei der FDP jetzt neue, frische Kräfte.
Ja, und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, hatte ich doch Wolfgang Kubicki auch zu seinem Geburtstag eingeladen.
Nur weil du da auch schon eingeladen bist, musst du nicht davon ausgehen, dass ich auch da...
Nein, zieh mich nicht in diesen elitären Kreisen. Ich weiß nur, ich habe nur gehört, dass du gemeinsam mit Fritze vom Sauerland nach Sylt fliegst zum Geburtstag von Wolfgang Kubicki und dann lasst ihr beide so richtig die Sektkorken knallen.
Nee, da gibt's ja den besten Alkohol beim Kubicki. Aber ich hab eine Bitte, lieber Philipp. Lass uns doch das tun, was mit der FDP politisch auch schon passiert ist. Lass sie uns doch für den Podcast beerdigen.
Ja.
Einfach für die nächsten Jahre. Was sollen wir denn jetzt noch auf toten Hunden rumschlagen, oder?
Ja.
Und als Abschluss vielleicht für das Thema FDP können wir uns ja hier mit einem Feedback verabschieden, das wir bekommen haben.
Ja.
Über Speakpipe, also eine Sprachnachricht von Martin. Er hat sich schon oft gemeldet bei uns. Martin hat uns auf den Anrufbeantworter gesprochen und es geht auch um die FDP.
Hallo, liebe Swinger-Club-Gänger von meinem Lieblingspodcast. Hier ist Martin Betzwieser aus Frankfurt am Main. Wir müssen nochmal über unsere, in Anführungszeichen, Lieblingspartei reden. Der eine Kandidat für den FDP-Parteivorsitz, Wolfgang Kubicki, blamierte sich ja nochmal, als er zwischen dem Demos gegen Rechtswochenende und dem 5. Jahrestag des Massenmordes von Hanau die Demonstrationen und die Demonstrierenden demokratiefeindlich nannte, weil sie gegen die gemeinsame Abstimmung von Union und AfD sind. Ob das wirklich ernst gemeint war oder ob er für die Zweitstimmen von der CDU-CSU schleimte, weiß nur er selbst. Wie sehr sich die FDP für Menschenrechte und Freiheit einsetzt, konnten die Menschen 2022 in der hessischen Rhön erleben. In der Stadt Thann verteilte die örtliche FDP in großer Auflage Flugblätter mit der Forderung, die Menschen mit Behinderung der örtlichen Wohneinrichtung und Behindertenwerkstatt aus dem Stadtbild zu entfernen. Sie seien ein Schaden für Wirtschaft und Tourismus. Menschen mit Behinderung als Schädlinge, das gab es nicht so oft seit 1945. Ich schicke euch mal den Link zum Fernsehbericht von der Hessenschau des Hessischen Rundfunks. Auch damals distanzierte sich der Hessische Landesverband davon, obwohl eine Publikation mit dieser Auflage und diesen Kosten eigentlich über den Landesverband gehen müsste. Vielen Dank, macht weiter so. Tschüss.
Die FDP.
Wow.
Es ist schon. Also vielen Dank, heute lieber Martin.
Das ist ja für mich heute Gänsehautfolge. Ich kriege ja eine Gänsehaut nach der anderen. Wusstest du das?
Nee.
Entschuldigung, aber wusstest du?
Nein, das war mir komplett neu.
Völlig neu, die Geschichte.
War mir komplett neu. Und es ist natürlich so, dass man in der FDP immer mal wieder solche Themen hat, wo du dir denkst, ey, Alter, was ist mit euch los? Das ist doch kein liberaler Gedanke, den ihr da habt. Wie entsteht sowas? Was für Leute zieht ihr an? Also du siehst jetzt auch gerade im Internet, da gerade bei den Julis, die versuchen jetzt ja ganz massiv Social Media mäßig durchzustarten, so mit so einer jetzt erst recht Attitüde. Und es rollt einem so ein bisschen die Fußnägel hoch, wenn du siehst, dass schon junge Menschen sich da auf diesen Pfad begeben. Aber Philipp, du bist doch so, ja.
Jetzt bin ich gespannt. Jetzt hast du gerade auch wieder so einen Teppich. Jetzt hast du wieder so einen Teppich. Da gehen ja bei mir innerlich alle Alarmanlagen an. Aber jetzt muss ich aufpassen.
Du bist ja wie das Orakel von Delphi, nur aus Köln. So.
Ja.
Und wenn ich dich jetzt fragen würde, wie retten wir denn die FDP? Was wäre denn so deine Antwort? Also weil du sagst ja immer, du bist ja großer Fan eigentlich.
Du musst definitiv Führung übernehmen in deiner Partei. Du musst nach vorne, du musst in die erste Reihe. Du bist für mich das neue Gesicht der FDP, ein freundliches Gesicht, ein jüngeres Gesicht, jemand der auch irgendwie Euphorie ausstrahlen kann und nicht dieses zwanghafte von Christian Lindner, der auch immer mit seinem kleinen Fingerchen dann so in die Kamera. Das machst du alles nicht. Du bist ein lockerer, cooler Typ. Du kannst den Neoliberalismus wirklich auch als soziales Geschenk verkaufen. Da glaube ich dran. So. Was muss die FDP machen? Ich kann es dir nicht sagen. Ehrlicherweise ist die FDP ziemlich scheißegal. Ich habe diese Woche, das war noch so ein emotionaler Moment in dieser Woche, bei der konstituierenden Bundestagssitzung wurde auch ein, zwei Mal auf Wolfgang Kubicki geschnitten, der jetzt oben in der Zuschauerarena saß und nicht mehr unten. Und er saß da und ich sag mal, das Leid war ihm ins Gesicht gemeißelt. Also man hat da einen älteren Herrn gesehen, der glaube ich mit einem Großteil einer großen Lebensphase seines Lebens abgeschlossen hat.
Ja, und da geht's heute vermutlich direkt an eine Theke. Und da wird er dann auch erstmal bleiben. Die nächsten 4 Jahre, zumindest mal.
Also ich habe Hoffnung darauf, dass die FDP in 4 Jahren wieder am Start ist. Das würde, glaube ich, dem Bundestag grundsätzlich nicht schlecht stehen. Ich bezweifle allerdings, ob Christian Dürr die Lösung ist.
Ja, also um es mal satirisch zu formulieren, die Zukunft der FDP ist derzeit relativ dürr.
Wahnsinn, du bist für mich,
sensationell.
Für mich bist du der Mike Krüger des politischen Kabaretts.
Wenn ihr uns eine Sprachnachricht schicken wollt, so wie das der Martin getan hat, macht das gerne auf www.speakpipe.com/GGL. Speakpipe wie die Sprechpfeife und GGL für grundlos gute Laune.
Und wir freuen uns immer über Sprachnachrichten, deswegen schickt sie reichlich und häufig. Und wenn ihr aber sagt, Mensch, ich habe keine Lust, dass irgendjemand meine Stimme hört, dann schickt uns auch gerne eine E-Mail unter hallo@grundlosgutelaune.de. Wir freuen uns über eure Nachrichten.
Zitatort. Wir sind beide überzeugte Demokraten, so viel kann man sagen.
Absolut.
Aber
also ich schon.
Ja,
ich schon.
Wir beide stehen wirklich auf dem Boden der Demokratie und finden das auch super, beste Form überhaupt. Aber es heißt ja nicht, dass man nicht mal über den Tellerrand schauen sollte und ab und zu mal gucken sollte, was gibt's noch für Staatsformen, die vielleicht auch ganz schön sind. Und Monarchie, das ist ja für dich auch ein großes Thema. Deswegen warst du ja auch letzte Woche, glaube ich, in Schwerin. Da war ja Reichsbürgertreffen. Wie war's, Philipp?
Das ist ja eine Unverschämtheit. Also erstens, trägst du mich? Woher wusstest du denn, dass ich mich mit meinen Seelenverwandten getroffen habe?
Ich hab dir so ein AirTag in die Boxershort gesteckt. Ja? Deswegen habe ich gesehen, ach, guck mal da ist er in Schwerin am Start. Nein, ganz im Ernst, es war eine Zusammenkunft, wo sich Vertreter diverser Fürstentümer und Königreiche in Schwerin getroffen haben.
Absolut.
Die ja alle eins verbindet, also zumindest die meisten, sie wollen zurück zum Deutschen Kaiserreich 1871. Ja, die Menschen, die sich mit Geschichte auskennen, wissen, König Wilhelm I., das war eine Monarchie, da gab es natürlich auch ein Wahlrecht in gewisser Art und Weise. Es gab ein Männerwahlrecht ab 25 und ein Klassenwahlrecht auch in bestimmten Bereichen. Deutlich eingeschränkte Presse und Meinungsfreiheit, und das finden die Menschen, die dort sind, offenbar ganz cool. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum.
Du hast aber, ich finde, ja, das ist das Erstaunliche, meine Damen und Herren, an Tobias Mann.
Ja.
Er hat einfach immer im richtigen Moment die richtige Frage.
Ja, das kann er. Oder? Ja. Und man erfährt da so vieles, wie die Welt sehen. Und man soll sich ja öffnen für andere Sichtweisen. Und so wie der Mann, der jetzt spricht, die Bundesrepublik Deutschland sieht, so habe ich die noch nie gesehen. Und da kann man was lernen.
Bundesrepublik Deutschland ist also eine NGO. Wenn das also im Handelsrecht ein NGO ist, was ist denn dann diese Karte, wo zur Täuschung Personalausweis draufsteht? Ich sag's dir, es ist nur eine Kundenkarte, so wie bei Rewe oder Aldi oder Amazon.
Wie viele Punkte hast du denn auf deinem Personalausweis?
Großartig, ja.
Also es ist wirklich, stell dir mal vor, jedes Mal, wenn du aufs Amt gehst oder sowas, kannst du dir Punkte gut schreiben lassen. Ja, aber es ist eine Kundenkarte. Der Personalausweis ist eine Kundenkarte. Und da siehst du halt, dass die Menschen, die sich da auch bewegen, dass sie natürlich auch dem Kommerz nicht abgeneigt sind. Es gibt nämlich auch Merch, Philipp. Und vielleicht ist da was für dich dabei. Es gibt auch Pullis. Also da wurde jemand interviewt an so einem Merch-Stand.
Und mit diesem T-Shirt, dann sehen sie aus wie ein preußischer Ritter in Schwarz-Weiß. Ja, erinnert ein bisschen an die deutschen Orden. Und hier haben wir auch noch das Wappen vom Königreich Preußen. Wir nehmen Spendengelder entgegen. Am besten einen Goldmark, wenn sie es haben. Wir nehmen Goldmark.
Absolut. Ja, aber das sage ich auch immer zu meinen Anhängern. Ich habe ja das Fürstentum Köttelbecke. Und in meinem Fürstentum Köttelbecke sage ich ja auch immer zu meinem Plebs, ja, sage ich, Leute, ich nehme Goldmarken. Ich nehme sogar an Tagen, wenn ich richtig gute Laune habe, nehme ich sogar Schokomünzen.
Ja, Fürst Philipp, ihr beliebt zu scherzen. Nee, jetzt mal, ohne Flachs jetzt. Philipp, lass uns doch mal kurz dieses Gedankenspiel mitmachen. Was würde denn so aus deiner Sicht wenn du so ein Ritterhemdchen trägst?
Ja.
Sag mal, du würdest so ein Ritterhemdchen jetzt tragen.
Ja.
Ja, hast du deine Kundenkarte von Deutschland in der Hand. Und was wäre denn so für dich so, wo du sagst, Monarchie, ja, warum nicht? Was wäre denn so Vorteil in der Monarchie?
Gehöre ich quasi zum Volk oder bin ich der König oder die Königin der Monarchie?
Siehste, und diese Frage sagt schon wieder mehr über dich aus. Ja,
ja, aber was über mich? Das ist die erste Frage, die sich jeder Mensch denkt, der sich die Sicherung noch nicht komplett rausgeschraubt hat. Also entschuldige mal, wenn ich dich frage, was denkst du über Monarchie? Da denkst du, worüber denkst du denn als erstes nach? Über demokratische Wahlen?
Ich habe die Frage ja dir gestellt. Ich denke ja über Monarchie nicht nach, aber du denkst ja schon öfter.
Nein, ich denke überhaupt nicht über Monarchie.
Entschuldige, im privaten Gespräch
hast du
ganz
oft schon gesagt. Du redest mir gerade ein, dass ich über Monarchie spreche.
Ganz oft hast du schon gesagt, jetzt bräuchte es mal so einen König, der hier mal durchgreift. Das höre ich von dir ganz, ganz oft, wenn die Mikrofone nicht laufen.
Das habe ich noch nie gesagt. Ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern.
Also, du, für die Leute, die da rumlaufen, für die hat sich die Frage offenbar nicht gestellt. Zu wem gehören sie? Ja. Gehören sie zum Adelsgeschlecht oder gehören sie zum Volk? Die haben sich aber von der Demokratie noch nicht ganz abgewandt. Das ist die gute Nachricht. Ja? Da wurde zum Beispiel auch gefragt, was haben sie so gewählt bei der letzten Bundestagswahl? Ja? Und dann hieß es hier...
Und darf ich fragen, wen Sie gewählt haben? Es war ja gerade Wahl.
Kann ich Ihnen sagen, ganz klar, blau. Was sonst?
Und das macht natürlich wieder Sinn, wenn du dir überlegst, blaues Blut, blaublütig, dann ist das für die wahrscheinlich noch nicht mal eine politische Entscheidung.
Nee, aber das macht doch überhaupt keinen Sinn. Wenn ich in einer Monarchie leben will, dann wähle ich doch keine Autokratie.
Ja, aber...
Das macht doch überhaupt keinen Sinn.
Nein.
Außerdem haben wir Reichsbürger. Wir haben doch ein ganz anderes Staatsverständnis. Für uns ist es ja hier kein Land und schon gar keine Bundesrepublik. Das heißt, es macht für mich als Reichsbürger doch überhaupt keinen Sinn, überhaupt an der Wahl teilzunehmen. Das ist ja so, als wenn ein normaler Mensch versuchen würde, beim Bäcker mit Monopoly Geld zu bezahlen. Da mache ich doch gar nicht mit.
Ja, du bist auf einer guten Fährte. Also ich merke... Dein Hirn funktioniert schon so, dass du da in Schwerin echt hättest einen Stich machen können am Mikrofon. Hier erklärt nämlich einer, was das mit dem Wählen auf sich hat. Und vielleicht hilfst du mir mal. Du bist ja geistig schon da. Erklär mir mal, was der Mann meint. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gehört. Ich verstehe es nicht.
Sie müssen eigentlich mal begreifen, Sie wählen immer den Gewinner. Wenn man nämlich nicht wählt, gibt man seine Souveränität nicht ab. Die Souveränität gibt man mit seiner Stimme in die Urne ab. Und da liegt sie dann wieder 4 Jahre. Und dann jetzt wieder von vorne los.
Ja. Also, kannst du mir das kurz?
Ja,
kannst
du aber das ist endlich mal, na, entschuldige mal. Aber da hat endlich mal jemand das Prinzip Wählen durchstiegen, hätte ich fast gesagt. Da ist endlich mal jemand durch das Prinzip Wählen durchgestiegen, inhaltlich. Und jetzt herrscht bei dir wieder Verwirrung. Er hat doch gesagt, wenn deine Stimme, die liegt in der Urne 4 Jahre und danach kriegst du sie zurück. Aber in diesen 4 Jahren hast du ja deine Souveränität abgegeben, weil du sie ja mit der Stimme in die Urne gelegt hast, wo du sie wieder zurückkriegst, wenn du nochmal reinkommst. Bedeutet im Prinzip, für ihn ist im Prinzip Wählen ein ähnlicher Vorgang wie Fußnägel schneiden. Es wiederholt sich. Man macht es, aber es hat, wenn es dann abgeschnitten ist, mit einem selbst auch nichts mehr zu tun.
Das wird ein super T-Shirt. Wählen ist jetzt wie verstanden? Fußnägel. Jetzt habe ich es endlich verstanden. Aber es ist natürlich auch so, dass bei dem Treffen da in Schwerin nicht nur die Leute Kaiserreich 1871 zurück wollen, da sind auch andere.
Ich kann fragen, welches Königreich Sie darstellen?
Wie bitte?
Welches Königreich Sie darstellen?
Ich stelle kein Königreich, ich bin fürs Deutsche Reich. Fürs Dritte Reich bin ich hier.
Fürs Dritte Reich?
Ja, bitte, ich mag das mit dieser Kamera nicht so. Mach das mal bitte weg.
Die Versammlung ist da drüben.
Richtig.
Und B, Bild am eigenen Recht, ne?
Ja. Bild am eigenen Recht?
Natürlich.
Hashtag Bild am eigenen Recht.
Bild am eigenen Recht, ja. Ja. Und da bestehe ich auch hier in diesem Podcast drauf.
Dass du Bild am eigenen Recht
Wort
hast?
Aber ich habe das Wort am eigenen Recht. Da schlägt's doch den Dübel aus der Fassung.
Schwamm drunter.
Das trifft doch den Kopf auf den Nagel. Jetzt denk doch mal nach.
Und jetzt sind die natürlich alle so versprengt. Diese Menschen haben alle natürlich
ist ein sehr schöner Eindruck, ja. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes auch geistig versprengt.
Versprengt, ja? Genau.
Die standen mit dem schwachen Geist im Kreis und dann wurden sie versprengt.
Ja, und da brauchst du natürlich einen, der diese versprengten Gedanken aufsammelt und in sich bündelt. Und was soll ich dir sagen, Philipp? Es gibt jemanden. Ein Mann natürlich. Der Hoffnung. Und zwar ist es Peter Fitzek. Peter Fitzek ist König, man kann es nicht anders sagen. Er nennt sich Peter der Erste, nennt sich auch Imperator Fiducia oder Peter Menschensohn des Horst und der Erika aus dem Hause Fitzek. Ja. Er ist König seines eigenen Königreichs und er ist auch gekrönt worden, dass wir das nicht mitbekommen haben. Ja, also auf jeden Fall, das hier hat er gesagt.
Königreich Deutschland. In dem Bestreben, den Deutschen nach über 60 Jahren wieder eine Heimat in wahrer Freiheit zu geben, schaffen wir freien Männer und Frauen gemäß unserem freien Willen heute, hier und in diesem geschichtlichen Augenblick einen neuen deutschen Staat.
Es gibt von der Intronisation, von dieser glanzvollen Zeremonie, Videoausschnitte im Internet, wo man sieht, dass er in so einem, ja, Deiters Königskostümchen dann auf der Bühne stand und mit so einem riesigen Schwert hantiert hat. Das war schon wirklich deutsches Game of Thrones, was man da gesehen hat. Und Peter, muss man sich vorstellen, rein optisch, er sieht aus wie der Keyboarder einer Top-30-Band, die in den 70ern aufgehört hat, ihr Repertoire zu erweitern.
Ich würde einen Schritt weiter gehen. Die in den 70ern aufgehört hat, ihr Repertoire zu erweitern und in den 80ern auch die Körperpflege hinten angestellt hat.
Ja. Also der Imperator Peter ist jetzt kein opulenter Typ. So auf dem Kopf hat er so Reste einer frechen Frisur, so ein Pferdeschwanz hinten und oben nichts mehr. Und warum reite ich so auf dem Optischen rum? Weil die natürlich alle so ein Bild haben vom Mann, die so in diesem Bereich sich bewegen, also die auch in seinem Dunstkreis sich bewegen. Und in dieser Hinsicht hören wir jetzt den O-Ton eines Mannes, der war beim Tag der offenen Tür von Peters Königreich. Ja, die haben einen Tag der offenen Tür. Und da hat er über sein Idealbild des Mannes und was er sich so vorstellt, Folgendes gesagt.
Wenn man wirkliche Veränderungen hervorbringen will, schnell und effizient, dann muss es starke Männer geben, die eine Richtung anweisen. Wenn man die nicht hat, sondern einen Pool von lauter Vollidioten, dann wird man nie irgendetwas Großes erreichen können.
Starke Männer. Ja, und sagen wir mal so,
aber jetzt, da verstehe ich jetzt deine Kritik nicht. Das musst du jetzt mal erklären. Nee, jetzt lachst du. Aber Entschuldigung, was ist denn jetzt da deine satirische Kritik
dran? Die satirische Kritik ist, wenn man sieht, wer das geäußert hat. Ja,
ja.
Das ist ja so ein Machismo, so von wegen, es braucht die starken Männer. Und dieser Typ, das war so ein richtiger Zausel. Ja, das war so ein schmalbrüstiger, also gegen den bin ich kräftig, ja, und wer mich kennt, weiß, ich bin auch wirklich nur ein ziemliches
Zausel.
Ich bin Lauch, ja, auch ein Zausel, ja. Und also starke Männer, da kann er von sich nicht gesprochen haben. Aber das ist so dieses Bild, ja. Es muss einer kommen, der aufräumt. Jetzt kommt aber zunächst mal im Königreich von Peter einer, der abräumt. Und zwar Peter selbst, weil die haben nicht nur einen eigenen Führerschein, ein eigenes Nummernschild und so, sondern die haben auch eine Bank. Also auch Geld überweisen. Und das Geld, das kann er behalten. Und gibt es auch nicht unbedingt wieder zurück. Und davon finanziert er das Königreich.
Richtig.
Ja.
Aber so hat ein Königreich immer schon finanziert, dass andere Leute Geld gegeben haben und dann nicht zurückbekommen haben und der König ein schönes Leben hatte.
Also du meinst, der zieht es einfach nur durch?
Der zieht am Ende des Tages, zieht er einfach nur durch.
Apropos durchziehen, er macht Wahlwerbung für die Freien Sachsen, ja, rechtsextreme Partei, und hat auch zur Nazi-Zeit diese Einstellung hier, die mir irgendwie bekannt vorkam. Mal gucken, ob du das auch hast, dieses Déjà-vu-Erlebnis.
Das NS-Regime war linksextrem. Nationalsozialismus. Sozialismus hat mit Recht ja nichts zu tun. Also Nationalsozialismus war linksextrem. Das sagen auch viele, die sich mit der Thematik tiefer beschäftigen.
Und da schließt sich ein Kreis. Ne?
Sind übrigens auch immer, sind immer so ganz wichtige Sätze. Das sagen auch viele, die sich mit der Thematik tiefer beschäftigen. Ja, natürlich sagen die das.
Ja. Und wer sagt das? Die zwei Vordenker der Welt, also die zwei Top-Philosophen, die wir gerade haben, Alice Weidel oder Alice Weidel, wie wir sie hier nur noch nennen, international gesprochen, und Elon Musk.
Back then, during the Third Reich, the National Socialist, as the word says, there were socialists.
Yeah, very much so.
Und ich finde, irgendwie wächst da an der Stelle mit Peter dem Ersten und Alice Weidel zusammen, was zusammengehört. Und ich könnte mir die beiden wirklich als Königspaar sehr gut vorstellen, wie sie in Blau gewandet irgendwo im thüringischen Wald ein Schloss eröffnen. Peter der Erste und Alice die Erste machen Tag der offenen Tür.
So, und damit schließt sich der Kreis zum Anfang unserer Sendung, beziehungsweise zum ersten Zitatort, wo es um die Rede von Brandner im neu konstituierten Bundestag ging. Da schließt sich der Kreis.
Ja, wieso?
Naja, weil sie jetzt schon im Bundestag sitzen. Dieser ganze Wahnsinn, den du da ja auch beschrieben hast, die haben inzwischen Fürsprecher im Deutschen Bundestag durch die Demokratie.
Das heißt, du meinst, dass hier an dieser Stelle der Weg für den starken Mann geebnet wird?
Richtig.
Tja, ob man mit dieser doch sehr niederschmetternden Erkenntnis hier rausgehen können...
Nein, es gibt auch eine gute Nachricht.
Ja?
Ja.
Jetzt bin ich gespannt.
Wenn Deutschland endlich wieder eine Monarchie ist, dann müsstest du nicht länger Vorsitzender der FDP sein.
Das stimmt, sondern ich wäre dann was?
Geköpft. Ihr Lieben, das war's mit grundlos gute Laune für diese Woche. Ich erinnere an diese Stelle nochmal an unsere Live-Termine. Kauftickets für die Termine in Dortmund, Köln und Mainz. Tickets auf tobiasmann.de. Und das war's für diese Woche. Wenn euch unser kleiner Satire-Podcast gefällt, dann lasst uns bitte eine gute Bewertung da. Überall da, wo man gute Bewertungen hinterlassen kann. Und schickt uns Feedback zum Beispiel per E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de.
Oder bitte, bitte, das ist nur nutzt das mehr. Das ist so schön für uns. Schickt uns eine Sprachnachricht an www.speakpipe.com/GGL. Speakpipe wie die Sprechpfeife und GGL für grundlos gute Laune. Und nun lautet meine bange Frage am Ende dieser Folge, lieber Philipp, hast du noch einen Ausschmeißer für uns? Hast du noch irgendwas, was uns noch so ein bisschen upliftet für den Rest der Woche?
Ja. Denn zum Schluss hören wir den Mann, der einfach ein Auge dafür hat, was die wirklich relevanten Themen dieser Welt sind. Während wir uns hier über, sagen wir mal, diese ganzen Petitessen des politischen Lebens unterhalten, hat einer wirklich die dicken Themen im Blick. Und das ist natürlich Donald Trump. Denn der hat jetzt ein Dekret in Amerika unterschrieben, was Papierstrohhalme verbietet und Plastikstrohhalme wieder einführt. Und die Begründung, warum es diese Plastikstrohhalme ab sofort gibt und die Papierstrohhalme scheiße sind, die liefert er jetzt und die muss man einfach genießen.
We're going back to plastic straws. These things don't work. I've had them many times and on occasion they break, they explode. If something's hot, they don't last very long, like a matter of minutes, sometimes a matter of seconds. It's a ridiculous situation. So we're going back to plastic straws. I think it's okay.
Das war die 23. Folge Grundlos Gute Laune mit Philipp Simon und Tobias Mann. Eine Produktion von Flash Flow Recordings. Und denkt immer daran, ein Pferd, mein Königreich für ein Pferd. Ha 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 ha!